BR Heimat lesen.
Jesus Maria, kreischte die Altenöderin. Bub, was ist er denn? Keuchend würgte er die Worte heraus. Das macht mi narrat, Mutter. Ein Gelächter wild und heiser. Langsam reckte er sich auf, dass sein Kopf an die Decke stieß, hob die Fäuste vor sich hin und schüttelte sie. So haben's die Guten. Recht hat er der Mandi. Die Schirchen haben's besser. Wieder dieses Gelächter. Herr Leut musst heißen. Da hast auf der Welt, was du magst. Da nimmst dir's halt. Dreh die um, Mutter. Wo die Schirchen musst eine sein. Und alles ist gut. Er drückte die Fäuste auf seine Rippen und taumelte in den Flur hinaus, ins Freie. Die Altenöderin humpelte hinter ihm her. Jesus Maria, Hans Peter! Er hörte nicht. Mit fuchtelnden Fäusten, immer lachend, rannte er gegen den Bergwald hin. Leute, die ihn sahen, fingen zu kreischen an, als wäre ein Stier im Dorfe ledig geworden. Während er so rannte, begegnete ihm ein altes, harmloses Bäuerlein, einer von jenen Weißhaarigen, die im Wirtshaus gesungen hatten, »Fein sein, beieinander bleiben«. »Aus dem Weg«, schrie Hans-Peter ihm entgegen, »aus dem Weg, du Leut!« Das Bäuerlein tat erschrocken einen Hupf von der Straße weg und überkletterte die hohe Planke so flink, als wäre ihm die Jugend wieder in die alten Knochen gefahren. Hinter dem Zaun begann der Weißhaarige grob zu schimpfen über den narrenden Deife. Der hörte nicht. Er rannte über die Wiesen dem Wald entgegen, als wäre in seinem dicken, von Zorn und Jammer brennenden Köpfel nur noch der einzige Gedanke, im Wald einen Ast zu finden, kräftig genug, um 3 Zentner und noch darüber zu tragen. Nun blieb er stehen, plötzlich wie gebändigt von einer unsichtbaren Gewalt, und starrte in den trüben Wald hinein mit den gleichen Sehnsuchtsaugen, mit denen er in Nannimeis Küche am Dampf der guten Erbsensuppe gehangen. Und im Hunger seines Herzens überkam es dem Peter Johannes Dasilek wie eine Regung von Eitelkeit. Er begann an seinem Gewand zu putzen, kämmte mit dem Rechen seiner Finger den Heustaub aus den Haaren und fuhr mit dem Ärmel über Mund und Nase. Ein schweres Glaubholzbündel auf dem Kopfe trat Lisbeth aus dem Wald. Um unter der schwankenden Last das Gleichgewicht zu halten, hatte sie die beiden Arme seitwärts gestreckt, und so kam sie über die steile Wiese herunter. Nur zur Erde blickend nach ihrem Weg konnte sie den Hans-Peter nicht sehen und wäre vorübergegangen. »Lisbeth?« Das klang, als spräche ein Kind zum ersten Mal ein Wort, das dem unerfahrenen Zünglein noch nicht geläufig ist. Sie konnte unter der Last des Holzes den Kopf nicht heben, nur die Lider. Wie Hans-Peters Gesicht war, wie seine Augen blickten, das fiel ihr nicht auf. Wer zu schleppen hat, findet es nicht verwunderlich, wenn auch andere den Rücken krümmen. Und wer an die Freude nimmer glaubt, staunt nicht über ein trauriges Gesicht. Nur über eines schien sie sich zu wundern. »Peterl, du? Warum sagst denn Lisbeth zu mir? Erst mal, dass ich's höre von dir.« Er konnte nicht antworten. Blutrot fuhr es ihm über das hässlich entstellte Gesicht. Und als sie unter der Last des Holzes den Kopf ein wenig drehte, als hätte sie Schmerzen im Nacken, hob er die Arme. »Gib her, mich lass dran!« Er nahm ihr das Bündel ab und lud es auf seinen Stiernacken, als wäre es ein Häuflein Späne. »Gott Christi vergelt's«, sagte sie leise, eins von seinen eigenen, dreidoppelt frommen Worten gebrauchend. Dann ging sie schweigend hinter ihm her, die Wiesen hinunter. Die Last, die er leicht gehoben, schien Schritt um Schritt auf seinem Nacken zu wachsen, wie einst das heilige Kind auf dem Rücken des Christophorus. Immer langsamer ging er, je näher sie dem kleinen Hause kamen. Vor dem Zauntor blieb er stehen, legte das Holz zu Boden und blieb gebeugt, so als trüge er die Last noch immer. Ohne aufzuschauen, sagte er, »Vergelt's Gott, Lisbeth, um für die Gottheit!« Zögernd streckte er die Hand. »Hans-Peter, was hast denn?« Sie wollte ihm die Hand reichen. Als ihre Finger seine ledernen Schwielen berührten, riss er die Hand zurück wie einer, der ins Feuer gegriffen, und stotterte, »Elisabeth!« Und schweigend wandte er sich ab und schwankte davon. Als ihn das nächste Haus verdeckte, so dass ihn die Lisbeth nicht mehr sehen konnte, fing er zu rennen an wie ein Narr. Durch ein schmales Wiesental lief er hinunter gegen den Bach, schlug die Zäune vor sich nieder, wühlte sich durch dickes Gebüsch und als er den Wald erreichte, warf er sich ins Moos und gebärdete sich, als wäre in seinem armen, dreidoppelten Köpferl die Tobsucht ausgebrochen. Er grub die Hände in den Boden, stieß und wühlte mit den Füßen, wälzte sich stöhnend von einer Seite auf die andere und trommelte mit den Fäusten auf die Augen, weil sie trocken blieben und seinem Schmerz das erleichternde Getröpfel versagten. Dann, von Erschöpfung befallen, lag er regungslos, mit dem Gesicht auf der Erde, die Arme über den Kopf gedrückt, wie man in den Bergen die Toten findet, denen ein gefallener Stein das Gehirn zerschmetterte. Der Platz um ihn her sah aus, als wäre hier ein widerspenstiges Stück Vieh an einem Baum gefesselt gewesen und hätte mit Hörnern und Hufen die Arbeit seines Zornes getan. Eine Stunde verging, eine zweite. Endlich richtete Hans-Peter sich auf und guckte verloren im öden Wald umher. »Eins bleibt mir schon, noch ein einziges. Ein wenig schaffen halt, recht fleißig schaffen. Da kann's nicht fehlen, da habe ich meine Zuversicht drauf.« Er meinte, recht fleißig schaffen, um Jahr für Jahr die 80 Mark zu ersparen, die er bei der Schmidthammerin in Hirschbichl drüben heimlich zuspicken musste. »Und der Jungfer Kathrin muss ich ihren Sessel aufgetragen. Mein schon, dass er jetzt trocknet ist, der Firneis.« Ruhig streckte er sich, so als wäre für sein leer gewordenes Dasein wieder Zweck und Inhalt gefunden. Wer der Schmidthammerin in Hirschbichl etwas schuldig ist und der Pfarrerskirche noch einen Sessel zu bringen hat, wie dürfte so einer auf den pflichtvergessenen Gedanken kommen, dem schreienden Jammer seines Herzens mit Gewalt das Mahl zu stopfen? Langsam wanderte Hans-Peter dem Dorf entgegen, gebeugt mit baumelnden Fäusten. Als er heimkam, in den Waldhof und seine firnisduftende Stube betrat, gab es was zu lachen für ihn. Auf dem Fenstergesimse lag ein großes, schwarz gebundenes Buch. »So, so, selig sind die Armen im Geiste. Gelt ja, gut kann ich's, gut.« Er streckte die Hand. »Leicht konnten etwas drinste von die Armen im Herzen, ja?« Da sah er den Sessel der Jungfer Kathrin stehen und fühlte mit zitternden Fingern an den glänzenden Anstrich. »Ja, jetzt ist er trocken, der Firneis.« Den prüfenden Blick eines Sachverständigen in den Augen hob er dieses Ungeheuer von einem Sessel auf und betrachtete es von allen Seiten. »Die Jungfer Kathrin kann's zufrieden sein.« Er stellte den Sessel nieder, so kräftig, dass der Plumps, mit dem die Beine auf den Boden fuhren, wie der Hall eines Schusses anzuhören war. »Mar und Josef«, zeterte draußen im Flur eine Weiberstimme. Die Hausmagd streckte den Kopf zur Tür herein. »So, bist du einmal wieder daheim, du Narrenschüppel, du Übergewichtiger!« Sie warf die Türe zu und kehrte scheltend in die Küche zurück. Da hörte sie Schritte über die Treppe herunterkommen. Roman war's. Seit er beim grauen Morgen verstört und übernächtig ins Haus geschlichen, war er aus seiner verriegelten Kammer nicht mehr zum Vorschein gekommen. Er hatte den Vater schelten lassen, hatte die Stimme der Magd überhört, die ihn zum Mittagessen rief, und hatte einen festen Schlaf getan, als wäre es für ihn eine dringende Notwendigkeit gewesen, die schlummerlosen Stunden der letzten Nächte ausgiebig nachzuholen. Romans Aussehen hatte sich bei dieser segensreichen Schlummerkur erstaunlich gebessert. Auch unter dem Dach seiner Gedanken schien es merklich klarer geworden. In der Art, wie er die Treppe herunterkam, hatte er das Ansehen eines Menschen, der weiß, was er will. Und es schien ein wichtiger Gang zu sein, den er vorhatte. Obwohl der Karsamstag bis zur Auferstehungsfeier abends um 6 Uhr als Werkeltag gerechnet wird, hatte Roman sich so feiertäglich aufgeputzt, als ging es nicht erst zur Repetition des Brautexamens, sondern gleich zur Hochzeit. Es fehlte nur das Streusel auf dem Hut und in der Hand die Zitrone mit dem Rosmarinzweig. »He, du«, rief ihm die Hausmagd zu, »jetzt ist er daheim, der Hans-Peter.« »So? Dankeschön, den brauche ich nimmer. Jetzt weiß ich selber, was ich tu.« »Dein Essen habe da warm gehalten. Soll es da eindrang?« Roman fragte zögernd, »ist der Vater daheim?« »Na?« »Meinetwegen halt, trag's eine.« Wie fest seine Stimme plötzlich wurde. »Als er gespeister ist der Mensch besser beinand. Aber tummeln musst ich, mir pressiert's.« Er trat in die Stube. Es war eine flinke Mahlzeit, die er hielt. Mit dem Taschentuch über den aufgezwirbelten Schnurrbart wischend, verließ er das Haus. Auf der Straße rannte er an den Vater hin. Der fragte brummig, »So, hast du mal ausgeschlafen, du?« »Ja, und gut, Vater«, sagte Roman, »jetzt habe ich einen Weg, der sich nimmer schieben lässt. Aber wann ich heimkomme, muss ich dir etwas sagen.« Und im Sturmschritt ging es die Straße hinaus. Der Waldhofer guckte seinem Buben nach und schüttelte den Kopf. Jetzt reißt man der Faden aber bald. Den muss ja rein der Vogel Narrenschopfer Nest voll Eier ins Hirnkastlein gelegt haben. Was da noch ausschlupft, da bin ich neugierig. So täuscht man sich in den Menschen. Während der alte Waldhofer am Verstand seines Buben zweifelte, war Roman der Meinung, er hätte in seinem ganzen Leben keinen verstandsameren Tag gehabt als den heutigen und wäre nie noch einen klügeren Weg gegangen. Dazu noch einen so schönen Weg. Alles an diesem Wege schien ihm zu gefallen, jeder Stein und jede Karrenfurche, jede Hecke, durch die er ging. Und als eine gewisse Stelle kam, lachte Roman ganz merkwürdig. Er rückte das Hütel und schritt wieder aus. »Radl, jetzt laufst, jetzt lass ich dir rumpeln. Mag's mir zum Glück laufen oder zum Unglück?« Es gibt Worte, die am Herzen hängen bleiben wie Kletten an den Kleidern. »Unglück?« Über Romans Züge ging's wie der Schatten eines letzten Bedenkens. Er schüttelte sich. »Jetzt drauf und zu, s Glück hat Füß, da musst ihm nachlaufen.« Diese weise Erkenntnis brachte wieder Eile in seinen Schritt, während er über den letzten Wiesenhang hinaufstieg, hinter dem das steile Dach des Staudammergutes auftauchte. In der Hofreuth war der Mickey damit beschäftigt, das Bernerwägelchen zu waschen, das von der Fahrt nach Ensdorf übel bedreckt zurückgekommen war. Als der Knecht den jungen Waldhofer sah, duckte er sich hinter das Spritzleder des Wagens und verschwand in der Scheune. Roman trat in den Hof, ging auf das nächste Fenster zu und guckte in die Stube. Welch ein freundliches Bild des häuslichen Friedens. Mutter und Tochter im Herrgottswinkel vereint zu emsiger Arbeit. Während die Staudammerin mit der runden Brille auf der spitzigen Nase ihre große Schere durch einen jener schillernden Seidenstoffe gleiten ließ, aus denen die Hochzeitsschürzen geschnitten werden, trennte Julal mit umgedrehter Nadel die rot eingemerkten Buchstaben aus dem Zipfel eines Leintuches. Sie schienen festzusitzen, die beiden roten Zeichen, und das Garn wollte sich so leicht nicht wieder lösen. Über diese Widerspenstigkeit der Fäden geriet das sanfte Julal in üble Laune, warf die Nadel auf den Tisch und fasste das rote Garn mit den Zähnen. Unwillig blickte die Staudammerin über die Brille weg und schnitt mit der Schere in die Luft. »Du, lass dein Gift und Gall an andere aus, aber nicht an mir. Wenn man sie Zuppen einbrockt, so speist man. Hätt's das früher überlegt. Sell down, sagt der Schwab, sell hauen.« Vielleicht hätte die Staudammerin in ihrem Sprichwörterschatze noch weiter gekramt, wenn nicht in diesem Augenblick der Waldhofer Roman in die Stube getreten wäre. Der kam für die beiden am Tisch, als hätte der Himmel einen Kugelblitz durch die Zimmerdecke fallen lassen. Während der Staudammerin das Wort im Hals und die Schere in der Seide stecken blieb, wurde Julal blass und rot. Der junge Waldhofer drehte den Hut zwischen den Händen. »Guten Abend beieinander, jetzt bin ich da. Lang umeinander reden, das hat keinen Verstand. Gescheiter, ich sag's gleich aus, wie es ist.« Er sprach mit fester Ruhe. »Mein Tisch muss sauber sein, und was man zusammenbunden hat in der Ordnung, das muss man in der Ordnung wieder auseinandergetzeln. Ja, Staudammerin, jetzt hat sich halt alles ein bisschen umdreht. Mein Verspruch mit Enkerer Julei...« Weiter kam er nicht. Die Staudammerin mit der Schere in der Hand war hinter dem Tisch hervorgeschossen. »Jessas, jessas, ja, grüß dich Gott, und grad heid muss kommen, so ein günstiger Zufall, grad heid, wo ich mir's eh schon fürgenommen hab, dass ich deinem Vater einen Besuch mach.« Ihre Stimme surrte wie ein hölzernes Rädel, das vom Wind getrieben wird. »Freilich, ja, jetzt hat sich ein bisschen etwas umdreht.« Sie kicherte. »Müssen wir's halt in der Ordnung auseinanderglätzeln. Mit dir und mit der Julal, ja.« »Mein Vetter in Ensdorf, gell, den kennst ja, freilich, von den ganz Jungen ist er keiner nimmer, aber ein lieber Mensch. Und Sach hat er, ah, da kriegst du eine schön bei dem. Wittiper ist er, weißt? Ein meckerndes Gelächter. Den hat die erste schon kampelt, da braucht sie die zweite nimmer blang. Und völlig narrt ist er vor lauter Lieb. Ja, was will ich dem machen? Gut ist gut, aber besser ist besser. Haben tut er mehr wie du. Und der hochwürdige Herr von Ensdorf, der macht beim Katechismus keine Sellen, die Fizieligkeiten wie der unsrig. Morgen, am heiligen Ostertag, da wird mein Julel in Ensdorf-Trendschuss erstmal verkündet. Der Vetter macht's flinker wie du. Und über 3 Wochen ist Hochzeit. Wirst uns eher nicht versorgen, geht? Lachend klappte die Staudammerin ihre Schere zu. Verblüffung, Erleichterung und Freude, alles wühlte kraus in Roman durcheinander. Eine Weile schien es, als hätte er die Sprache verloren. Dann brach es aus ihm heraus. »Ach so, ab für gut beieinander!« Mit jäher Schwenkung drückte er den Hut übers Haar, und ohne noch einen Blick für das sanfte Julerl zu finden, schoss er zur Stube hinaus. Er hatte die Haustür noch nicht erreicht, da kam's mit wehendem Röckel hinter ihm hergehuscht, und zwei runde Grübchenhände fassten ihn bei der Joppe. »Roman!« Er sah in das glühende Gesicht der Julei, in diese heiß flimmernden Augen, die ihre sanft polierten Kapellentürchen ganz verloren hatten. »Schau, lass der Sanktmutter halt. Was will ich dem machen? Aber du bist der Einzige, den ich mögen hab. Und Geld, der bleibst mir.« »Julei«, klang aus der Stube die kreischende Stimme der Staudammerin, »einer gehst, gleich auf der Stelle kommst einer.« »Ja, Mutter«, erwiderte Julei laut, »für Gott sagen wird man wohl dürfen.« Und wieder flüsterte sie an Roman hinauf, »Geh schau auf Ensdorf, Umi, so ein Sprüngerlweg.« Ganz lind und zärtlich war ihre Lispelstimme geworden. »So ein bissel Blag, das wird ja doch nicht zu viel sein für mich. Und wie öfter als kommst?« Da schlug er den Joppenzipfel mit der Faust aus ihren Händen, und lachend ging er davon. Und als er das Zauntor des Staudammerhofes hinter sich hatte, schrie er in den trüben Tag einen gellenden Jauchzer hinaus. Das runde Grübchengesicht entfärbt stand Julerl vor der Haustür. Alle Sanftmut ihrer blauen Unschuldsaugen war in funkelnden Zorn verwandelt. Nur eine leise Stimme hinter ihr, hätt man denkt, dass er anders davon ging. Wie von einer Natter gestochen, zuckte das glückliche Bräutel auf. Im ersten Moment schien's, als möchte Julerl mit den kleinen Fäusten auf Mikai losdreschen, wie es die Staudammerin mit dem großen Besen getan. Doch sie fasste den Knecht nur an der Brust und zischelte, »Du, heut ist kein Samstag, heut zahlst mich aus. Wann morgen die andere noch im Ort ist?« Mit schrillem Ton, wie bei einem missglückten Jodler, schlug ihre Stimme um. Draußen auf der Wiesen klang ein Jodler, der nicht missglückte. Und dann kam ein tiefsinniger Vierzeiler, den der Dichter Volk vorausahnend und extra für den Waldhofer Roman erfunden zu haben schien. »Auft Freit bin ich gangen, hab's Wegerl nicht gewisst, bin dorten hingraten, wo's Saustallerl ist.« Julerls Augen schossen einen Zornblick über die Staketen, während Mikai schmunzelte, »Verlass dich auf mich, es geschicht noch etwas, heut auf den Abend.« Er beugte sich zu Julerls Ohr, »Mutter hat mir aufgesagt, aber du, nimmst mich als Knecht?« »Morgen erfasst das.« Sie trat ins Haus. Auf der Schwelle blieb sie stehen. Sie wollte sich nicht umschauen. Aber es zog ihr mit Gewalt den Blick herum und auf die Wiesen hinaus. Ein Blick so verstört, als sähe die glückliche Braut des Vetters von Ensdorf etwas Schönes in dunklem Wasser versinken. Und wahrhaftig, das unschuldige Julerl hatte Tränen in den blauen Taubenaugen, während da draußen, wo sich die Wiesen senkten, der Waldhofer Roman sang, »S Glück hat die Fürsterln flink, rumpelt ihm Saus. Bald dich ne Tummel tust, kommt's dir noch aus.« So rannte er singend über die Wiesen hinunter, und zwischen Jauchzen und Jodeln lachte er immer vor sich hin, wie einer, der den Arm gebrochen und einen Monat lang den Holzverband und den gipsgetränkten Wickel trug. Nun sind ihm die Schindeln abgenommen, die Binden sind gelöst, und da bewegt er den geheilten Arm, in allen Gelenken dreht er ihn und meint, jetzt wäre der Arm noch besser und kräftiger als zuvor. Genau so machte es der Roman mit seinem zerbrochenen Lachen, das ihm plötzlich gesund und heil geworden. Freilich, als er im Waldhof vor der Haustür hielt und von der Küche her die Stimme des Vaters hörte, fuhr ihm doch ein ernster Gedanke durch den lustigen Verstand. »Sakra, sakra, da wird's beißen kosten!« Er streckte sich. »Pack ma's an!« Im Hausflur trat ihm der Alte entgegen, schon festlich gekleidet für die Auferstehungsfeier, aber nicht in festlicher Osterlaune. »So, treib dich Narretei mal heim, statt allweil aussee zum Loch.« Roman nahm den Hut ab. »Komm in Stumm einer, Vater, ich muss der Epp sang.« Diesem Ernst gegenüber wurde der Waldhofer misstrauisch. »Jetzt bin ich aber neugierig, was für ein Kerndl aussee schlupft aus deiner narrten Zwetschgen.« Als die beiden in der Stube voreinander standen, begannen die Kirchturmglocken zur Auferstehungsfeier zu läuten. Das klang so schön und stark, als hätten die Glocken im Schweigen des Karfreitags neue Kräfte in den erzenen Kehlen gesammelt, um mit hallender Macht den heiligen Osterfrieden auszurufen. »Na also«, brummte der Waldhofer, »dummel dir ein bissel. Wegen deinen narrten Liebsgeschichten versamm ich die Auferstehung nicht.« Roman strich mit der Hand übers Haar. »Liebsgeschichten? Ah ja, weit hat der Vater nicht viel geraten.« Müsst man ja Hühnerhagen im Gesicht haben, wann einer da nichts merken hätte. Der Waldhofer lachte. Wirst dich halt mit der Julal wieder gestritten haben, gell? Gestritten? Roman schmunzelte. Ah na, in aller Ruhe ist die Sache auseinandergegangen. Der Waldhofer hob den Kopf. Auseinand? Das Wörtel dehnte sich auf seiner Zunge. Was auseinand? Na ja, jetzt bin ich grad bei der Staudammerin gewesen und da hat mir die Staudammerin gesagt, dass ihr Julai, Roman stockte, sträubte sich seine Ehrlichkeit dagegen, den Vetter von Ensdorf als willkommenen Nothelfer anzurufen? Er schüttelte den Kopf. Was geht denn mich die Ander an? Die kann heiraten, wen's mag. Ich mach's grad so. Es brockt da jeder sein Glück, wo's gewachsen ist. Ohne das Staunen zu beachten, mit dem der Waldhofer diese dunklen Weisheitssprüche vernahm, schleuderte Roman seinen Hut in die Fensternische. Enker Julal, Enker Unschuldigs. Ah na, da weiß ich mir ebs Bessers. Und da kann der Vater jetzt sagen, was er will. Jetzt lass ich nimmer Luck und nicht um die Welt. Und Elisabeth muss ich haben. Die ist mir die liebst. Die mag ich. Und wann sie der Vater auf den Kopf stellt. Der Waldhofer machte nicht den geringsten Versuch, dieses Seiltänzerstückel auszuführen. Es schien vielmehr, als hätte ihm der Schreck alle Glieder in Stein verwandelt. »Mar und Josef, Mandi, bist übergeschnappt!« Im gleichen Augenblick verstummte das schöne Friedensgeläut der Kirchenglocken und in der Stube herrschte, was man »Schwüle vor dem Sturm« zu nennen pflegt. In dieser Stille fing die Stubentür zu zittern an. Peter Johannes Stasilek wanderte durch den Hausflur. Er kam aus seiner Kammer und schleppte seine todestraurigen 3 Zentner in den Hof hinaus. Wie ein Sämann die Schürze mit dem Samen trägt, so hatte er einen Wettermantel um die Hüften gebunden. Der Inhalt des Mantels schien an Hans Peters gebeugten Schultern zu ziehen, so als hinge ein Felsklumpen im Bausch der aufgerafften Tuchzipfel. Doch diese Last war in Wahrheit so leicht, dass der Wind das gefüllte Säcklein des Mantels ohne Mühe bewegen konnte. Als Hans Peter ins Freie trat, brach in der Stube das scheltende Wetter los. Man hörte einen dröhnenden Faustschlag auf der Tischplatte und eine wütende Standrede des Bürgermeisters, mit der die Stimme Romans zu einem unverständlichen Wortgewirr zusammenklang. Es war ein Spektakel, der einen Toten hätte erwecken können. Da musste auch Hans Peter merken, dass er noch Ohren hatte. Er ließ einen Blick über die Stubenfenster hinkriechen. Eine müde Wehmut regte sich in seiner amtlich versiegelten Apostelseele. »So viel gut sind's, Leut. Und der Mandi gehört auch schon dazu. Mein einziger und letzter.« Seine Augen suchten den grau verschlossenen Himmel. »Los auf, du dort rum, Vater und Bub, und streiten wie Hund und Katz.« Seufzend ließ er das tridoppelte Köpfel sinken. »So hat er's gemacht. So müssen's halt sein. Die mach kein Buckler dann immer anders.« In den Bausch des geschürzten Mantels greifend, wanderte er auf die Straße hinaus. Seine heißen, trockenen Augen suchten. Als er bei der Hecke des Nachbarhauses ein Bübchen und 2 kleine Dirnlein spielen sah, schien er gefunden zu haben, was er suchte. Er ging auf die Kinder zu, nahm aus dem Bausch des Mantels achtsam ein zierliches Kirchel hervor und bot es auf wackliger Hand dem Bübchen hin. »Kindl, magst Häuselzeug haben? Da, nimm! Dir kann's noch ein bisschen Freude machen. Geld, ja?« Dazu lachte er mit seiner dünnen Stimme. Erschrocken drückten sich die Kinder gegen die Hecke und guckten scheu am Hans-Peter hinauf. Sie schienen sich vor seinem Gesicht zu fürchten, vor seinen Augen, vor seinem Lachen. Aber das glitzernde Spielzeug lockte. Und das Bürschel, aller Angst zum Trotze, streckte die Hände und nahm. Hans-Peter griff in den Mantel. »Und du, Maderl, da schau, kriegst der Schweizer Häusl.« Er schenkte. »Und du, schau, kriegst der Holzerhütterl, so er liebst, da nimm.« »Hab allweil gelogen, hab allweil gesagt, es gehört für Nachbar seine Kinder, ja, da habt's es jetzt.« Hans Peter schenkte. Die Kinder, in Angst und Freude den Dank vergessend, liefen davon wie kleine Diebe, die einen Raub zu bergen haben. Da verging dem Peter Johannes Stasilek das Lachen. Er griff mit zuckender Faust hinter den Kindern her, als möchte er wiedernehmen, was er gegeben hatte. So stand er eine Weile. Dann fiel ihm der Arm herunter. Er ging zum nächsten Haus. Hier saß ein Bürschel auf einer Säule des Staketenzaunes und dudelte auf einer Weidenpfeife. »Büberl, magst Häuselzeug haben? Schau her, ich schenk dir etwas. Als Hans-Peter dem Buben ein schimmerndes Kapellchen hinaufreichte, merkten die vier Kinder des Nachbars gegenüber, dass es beim Ratzenspeckerl etwas zu holen gab. Sie kamen gelaufen. Es dauerte nicht lange und ein Kreis von lärmenden Kindern, alle die Händchen streckend, umdrängte den schenkenden Apostel. Die Kirchgänger, die zur Auferstehung wanderten, blieben auf der Straße stehen und sahen lachend zu, wie Hans-Peter mit den kleinen Kostbarkeiten seines Lebens hausieren ging. »Geld, ja«, rief ihm ein grauköpfiges Weibel zu, »merkst halt, dass bei den alten Eseln nichts mehr zum Ausrichten ist. Und tust dich mit deiner Liebe an die Kindeln halten. Hast recht.« »Du«, Hans-Peter richtete sich auf, dass er über die Kinder hinausragte, wie ein Berg über die kleinen Hügel. »Mit der Lieb lass mir aus, du«, seine Augen funkelten. Die Kinder lärmten mit erhobenen Händchen, »Ratzenspeckerler, Kirchelmagi, Katzenfleckerler, Häusel schenk mir, geh Spatzenschreckerl, mir gib eins.« Wortlos beugte sich Hans-Peter zu den Kindern nieder, griff in den Mantel immer wieder und schenkte ein Stücklein Spielzeug ums andere her. Als er das letzte gegeben hatte, band er den Mantel von der Hüfte los und schüttelte ihn aus. Kleine weiße Spänchen, Goldflitter, Baumbartflocken und Glassplitter fielen zur Erde. Hans-Peter starrte auf den winzigen Schimmer, der im Staub versank. Und er stand schon allein. Mit lärmendem Jubel hatten sich die beschenkten Kinder nach allen Seiten zerstreut. Da kam unter den Kirchgängern ein Bursch die Straße herunter. Der trug auch einen Wettermantel, aber nicht in der Faust wie Hans-Peter, sondern um die Schultern. Und der Mantel machte einen Buckel, als wäre was verborgen unter ihm. »So, so«, rief ein Mädel dem Burschen zu, »bist von die Fürsichtigen einer, tragst schon aufs Regnen an.« »Ja«, erwiderte der Staudamer Michael lachend und zog den Mantel enger um den gehüllten Arm. »Das Wetter ist ungewiss, man kann nicht wissen, was heute noch kommt auf den Abend.« Hans-Peter, als er diese Stimme hörte, reckte sich auf. Wie ein Baum stand er inmitten der Straße, grub die Fäuste in das Tuch des leer gewordenen Mantels und sah dem Staudamer Michael nach, das Gesicht wie Asche, die Augen wie Feuer. »Pass auf, du, dir ließ ich noch etwas für.« Da fingen die Glocken wieder zu klingen an.